Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Europa könnte vor seiner schwersten sicherheitspolitischen Krise in diesem Jahrtausend stehen. Es gibt Expertinnen und Experten, die das im Ukraine-Konflikt befürchten. Und man fragt sich, diese Krise zwischen der Ukraine, Russland und der NATO, gibt es da noch Chancen, die friedlich zu lösen? Und da sagt Regine Heller, Friedensforscherin aus Hamburg, dass Abschreckung da durchaus zu einer Deeskalationsstrategie dazugehört.
Die Vorstellung ist, dass Russland oder Putin in dem Fall nur die Sprache der Härte versteht oder zumindest den Eindruck erweckt. Und dass man sozusagen dem Bedrohungsszenario, das Russland aufbaut, nicht ohne Antwort entgegentreten kann.
Was sonst an deeskalierenden Mitteln noch bleibt in dem Konflikt, hört ihr gleich. Und wir schauen uns eine kleine blaue Pille näher an, Viagra. Verbinden die meisten von uns wahrscheinlich mit älteren Männern, die dieses potenzsteigernde Mittel bei Erektionsproblemen vor dem Sex nehmen. Aber auch junge Männer nehmen das und das kann auch manchmal ganz hilfreich sein, sagt Urologe Volker Wittkamp.
Tatsächlich verschreibe ich das auch manchmal jüngeren Männern, einfach weil es auch so ein bisschen so ein, ja, es kann einfach so ein bisschen über diese Probleme, die man da sieht, dann im Kopf macht, hinweghelfen.
Ein Sachverständigenausschuss beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat heute entschieden, dass man Viagra auch weiterhin nicht rezeptfrei bekommen soll, dass man also weiterhin ein Rezept dafür braucht. Das findet Volker Wittkamp gut. Warum? Schauen wir uns auch näher an. An diesem Dienstag, dem 25. Januar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Mindestens 100.000 Soldatinnen und Soldaten hat Russland in den vergangenen Monaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, darunter auch schweres Militärgerät. Der Westen fürchtet, Russland könnte bald in der Ukraine einmarschieren. Die USA überlegen jetzt, 8.500 SoldatInnen nach Osteuropa zu verlegen. Man kann also sagen, der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Und da stellt sich die Frage, was könnte jetzt noch befriedend wirken und eine Eskalation verhindern? Und darüber gesprochen habe ich mit Regina Heller. Sie forscht zu dem Thema am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Frau Heller, BeobachterInnen sagen, es droht ein neuer Krieg in Europa. Was kann da jetzt noch deeskalierend wirken?
Das hört sich jetzt nicht unbedingt nach Deeskalation an. Aber man muss schon auch sagen, dass es in solchen Konflikten wie diesem ja auch immer mehrere Dimensionen gibt, wenn man über Deeskalation spricht. Also auf der einen Seite der ganze Komplex der Abschreckung, also dem sehr glaubhaften Bedrohungsszenario Russlands, eine eben solche glaubhafte Abschreckung entgegenzusetzen. Aber auf der anderen Seite oder gleichzeitig das ganze Feld der Diplomatie, also das Bemühen um Gespräche, darum Verhandlungskanäle und Gesprächskanäle offen zu halten oder zu öffnen. Und dann, wenn beides parallel läuft, dann könnten die Effekte folgendermaßen sein, dass man einerseits sieht, dass durch die Abschreckung der Weg zurück zur Diplomatie gefunden wird oder dass durch Gespräche, die ohnehin schon laufen, die Notwendigkeit der Abschreckung dann entschärft wird. Und das sehen wir ja momentan in diesem Konflikt sehr deutlich, dass wir Gipfeltreffen haben, Außenministertreffen, also alle möglichen Formen von diplomatischen Gesprächs- und Verhandlungskanälen, die jetzt wiederbelebt werden und geöffnet werden und die eben dieser Abschreckungsseite und der Eskalationsdynamik etwas entgegensetzen sollen.
Das heißt aber Abschreckung in Kombination eben mit Diplomatie, aber dass man schon sagen kann, zu so einer Deeskalationsstrategie gehört eine glaubwürdige Abschreckung durchaus dazu.
Nicht immer, aber ich würde sagen, in diesem Fall gehört es durchaus dazu, weil die Vorstellung ist, dass Russland oder Putin in dem Fall nur die Sprache der Härte versteht oder zumindest den Eindruck erweckt. Und dass man sozusagen dem Bedrohungsszenario, das Russland aufbaut, nicht ohne Antwort entgegentreten kann. Also dass man sozusagen diese Kombination schon braucht, um diese Mischung dieser beiden Ebenen zu erreichen.
Das heißt, Russlands Aggression einfach zu ignorieren, wäre dann keine Option, würden Sie sagen, und würde nicht deeskalierend wirken?
Also die Frage, was würde es bringen, wenn man Russlands Aggression einfach ignorieren würde, ist eher eine ganz grundsätzliche Frage. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass man insbesondere die Lage der Ukraine ignoriert. Das würde im Weiteren aber auch bedeuten, dass wir als Europäer oder als Westen die Frage ignorieren, welche Form von Ordnung, welche Form von Sicherheitsordnung wollen wir in Europa eigentlich haben? Also wollen wir, dass die bestehenden Prinzipien und Regeln europäischer Sicherheit aufgebrochen werden? Wollen wir zurück zu einer imperialen Politik, die sich andere Staaten einverleibt? Oder wollen wir das Selbstbestimmungsrecht der Staaten hochhalten? Ne? Wollen wir, dass Staaten in Europa ihr Schicksal selber bestimmen können?
Was würde denn eigentlich bei glaubwürdiger Abschreckung, um da auch noch mal kurz drauf zurückzukommen, was zählt alles so darunter?
Ja, glaubwürdige Abschreckung, das kann eben alles Mögliche sein. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Formen auf der russischen Seite und auf der Seite Europas oder des Westens. Also das Abschreckungsszenario oder das Bedrohungsszenario, was Russland aufbaut, ist hauptsächlich ein militärisches. Russland sagt ja, oder der Kreml sagt, man beabsichtige überhaupt nicht, in die Ukraine einzumarschieren. Aber es ist genau das, also der Effekt ist genau der, den wir auch von der Außenministerin gehört haben, als sie in Moskau war bei Außenminister Lavrov, dass sie gesagt hat, es ist sehr schwer, das nicht als Bedrohung wahrzunehmen. Also das ist sozusagen ein Bedrohungsszenario, das sozusagen auf militärischer Ebene operiert. Und die Abschreckung, die auf der westlichen Seite gewählt wird, ist vorrangig eben eine, die mit wirtschaftlichen Sanktionen und wirtschaftlichen Maßnahmen operiert und jetzt mittlerweile aber auch zunehmend auch militärische Optionen mit aufnimmt. Also sagen Demonstrationen, dass die USA eben auch Soldaten nach Osteuropa schickt, ist eben auch ein Teil dieses Abschreckungsszenarios.
Glauben Sie insgesamt, es kann noch eine Deeskalation stattfinden? Es muss nicht zu einem neuen Krieg in Europa kommen?
Ja, ich glaube, dass es nicht zu einem Krieg kommen muss. Wir wissen auch gar nicht so richtig, was die Ziele Putins und des Kremls sind und was seine Taktik ist. Die Frage, hat Deeskalation überhaupt noch einen Sinn, ist natürlich berechtigt, auch angesichts der Tatsache, dass Russland Maximalforderungen stellt, wenn es um die Neuverhandlung der europäischen Sicherheitsordnung geht, die der Westen im Grunde ja gar nicht erfüllen kann. Also die Forderungen, dass keine neuen osteuropäischen Staaten aufgenommen werden dürfen oder sollen, das kann die NATO natürlich nicht erfüllen. Das sind Maximalforderungen, die unerfüllbar sind.
Wie der Ukraine-Konflikt noch deeskaliert werden könnte, darüber habe ich mit Regina Heller vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist eine schreckliche Tat, die sich gestern in Heidelberg ereignet hat. Ein 18-Jähriger dringt in einen Hörsaal der Uni ein und schießt um sich. Er tötet dabei eine 23-jährige Studentin, verletzt weitere Menschen leicht und tötet dann im Anschluss sich selbst. Jetzt hat die Polizei eine große Ermittlungseinheit gegründet, um die Hintergründe dieser Tat aufzuklären. Über den aktuellen Stand sprechen wir mit unserer Korrespondentin Katharina Thoms, die sich gerade in Heidelberg befindet. Katharina, über die Hintergründe und das Motiv des Täters konnte die Polizei bisher ja nicht viel sagen. Wie läuft da gerade die Ermittlungsarbeit?
Die Polizei hat ja gestern schon die Wohnung durchsucht, also die Wohnung von dem 18-Jährigen und von seinen Eltern, und checkt heute, hat da verschiedene Sachen beschlagnahmt, checkt heute Computer und Handy nach weiteren Hinweisen. Der hatte ja seine Tat auch angekündigt, hat seinem Vater eine Nachricht geschrieben, und da guckt man jetzt natürlich auch nochmal im persönlichen Umfeld, Familie, Bekannte, ob es da noch weitere Hinweise einfach gibt. Von den Verletzten gibt es immerhin heute eine gute Nachricht, denn die drei Verletzten konnten heute wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.
Ja, das ist ja immerhin wirklich eine positive Nachricht. Kann man bei der Tat denn eigentlich von einem Amoklauf sprechen, bei dem wahllos auf Menschen gezielt wurde, oder war das doch ganz gezielt?
Das ist letztlich die Frage, die sich auch die Ermittelnden stellen. So richtig klar ist es nicht, weil eben, wie gesagt, es gab ja diese Messenger-Nachricht, in der stand, er möchte gewisse Leute endlich bestrafen. Dann gab es einen illegalen Waffenkauf, also er hat die beiden Gewehre im Ausland gekauft, kurz davor. Das deutet ja schon darauf hin, dass es irgendwie geplant war. Aber wie gezielt es jetzt eben auch genau die Menschen getroffen hat oder ob die wahllos waren, das will die Polizei jetzt eben auch tatsächlich erst noch herausfinden.
Hm. Du bist aktuell auch in Heidelberg. Wie erlebst du die Stadt heute? Wie sind deine Eindrücke?
Die Tat ist schon wirklich allgegenwärtig. Also ich war in verschiedenen Uniorten in der Altstadt und jetzt hier oben auf dem Campus der Unikliniken. Ja, also ich habe mit einem Dozenten gesprochen, der hat auch gemeint, es läge irgendwie so eine Schwere auf der Stadt. So kommt es ihm selber vor. Überall gibt es so kleine Gedenkorte. Ich stehe jetzt hier gegenüber vom Institut, wo gestern dieser Hörsaal eben war. Da ist ein Lichtermeer aus vielen Kerzen, Blumen werden immer wieder niedergelegt und Menschen halten an, halten einfach kurz inne. Mit mehreren Leuten gesprochen. Einige hatten auch Tränen in den Augen und haben gesagt, ihnen ist es aber total wichtig, dass es jetzt nicht einfach irgendwie weitergeht, sondern dass man hierher kommen kann und einfach auch mal kurz miteinander quatschen kann.
Viele Studierende waren ja auch direkt Zeuginnen und Zeugen dieser Tat. Ist denen jetzt dann auch psychologische Hilfe angeboten worden oder wie wird denen jetzt geholfen?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr präsent und zwar auch schon gestern gewesen. Das muss man wirklich sagen. Es war sehr vorbildlich, würde ich sagen. Überall gab es Telefonnummern. Es gab natürlich akut Notfall, Seelsorger und psychiatrische Betreuung hier vor Ort. Und es gibt ja in Baden-Württemberg einen Opferbeauftragten seit knapp 2 Jahren und dessen Arbeit geht jetzt eigentlich erst richtig los, denn er ist tatsächlich für die langfristige Nachsorge da, dass es eben Therapieplätze gibt. Es werden jetzt auch alle Betroffenen aus dem Hörsaal nochmal extra angeschrieben, ob jemand Hilfe möchte und dass dann eben am Ende auch Geld dafür da ist für diese Hilfe.
Über den Ermittlungsstand nach dem tödlichen Angriff auf einem Heidelberger Campus gestern habe ich mit unserer Korrespondentin Katharina Thoms gesprochen, die vor Ort ist. Dank dir, Katharina, fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viagra verbinden wahrscheinlich die meisten von uns mit einer kleinen blauen Pille, die ältere Männer vor dem Sex nehmen, wenn sie Erektionsprobleme haben. Aber auch viele junge Männer nehmen potenzsteigernde Mittel. Und der Wirkstoff in Viagra ist Sildenafil. Das kriegt man in Deutschland nur auf Rezept. Und ein Sachverständigenausschuss des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte hat sich heute dafür ausgesprochen, dass das auch so bleiben soll. Über das Thema sprechen wir jetzt mit dem Urologen Volker Wittkamp, der auch als Sexdoktor auf TikTok unterwegs ist und aufklärt. Hallo Volker.
Hallo Ralf.
Wie findest du das, dass man Viagra auch weiterhin nicht ohne Rezept in der Apotheke wird kaufen können?
Tatsächlich finde ich es eher gut. Obwohl, ich sage das sehr häufig, wenn ich gefragt werde, was hältst du von Viagra als Urologe? Sind die Urologen allgemein und ich auch sehr begeistert von diesem Medikament eigentlich, weil es gab lange Zeit kein Medikament oder auch keine wirkliche Therapie, die bei Erektionsstörungen geholfen hat. Und dann kam Viagra und das war tatsächlich schon so ein Meilenstein, der sehr viele Männer, aber auch Familien, Ehen gerettet hat.
Melden sich denn bei dir auch viele junge Männer, die ja unsicher sind oder sich auch Rat holen, ob sie mal Potenzmittel ausprobieren sollten?
Tatsächlich ja und oft ist es aber auch so, dass die auch in der Praxis kommen und sagen, ich habe da schon Erfahrungen mit gemacht. Ja, dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, woher? Und das ist halt so das Pro-Argument für eine Freigabe in einer Apotheke, dass einfach der Schwarzmarkt, den es bei Viagra auch gibt, dass der verschwindet und der ist gar nicht so gering. Und es ist halt auch so, dass man nicht genau weiß, was es da gibt. Es gab mal eine Studie und da wurde halt so, die Dosierung ist anders, aber teilweise sind auch komplett andere Wirkstoffe drin oder auch Verunreinigungen. Und das ist halt das Problem und das könnte man mit so einer frei verkäuflichen Vergabe in der Apotheke ohne Rezept halt verhindern.
Aber warum nehmen denn gerade auch junge Männer Sachen wie Viagra? Das ist ja ursprünglich mal wahrscheinlich eher für ältere Männer konzipiert worden, oder?
Genau, dazu muss man wissen, woher Erektionsstörungen kommen und tatsächlich sind es meistens körperliche Störungen, das heißt Gefäßerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder Nervenerkrankungen. Bei jungen Leuten ist es tatsächlich gar nicht so oft körperlich, sondern in häufigeren Fällen ist es psychisch. Und ja, so ein bisschen helfen da eigentlich die blauen Pillen, die es auch von allen anderen in allen anderen Farben gibt, nicht. Aber tatsächlich verschreibe ich das auch manchmal jüngeren Männern, einfach weil es auch so ein bisschen so ein es kann einfach so ein bisschen über diese Probleme, die man da sich dann im Kopf macht, hinweghelfen und dann am Ende trotzdem helfen.
Jetzt hast du viele positive Wirkmechanismen von Viagra genannt. Du hast dich aber ja trotzdem am Anfang gerade auch gesagt, dass es gut ist, dass es weiterhin ein Rezept braucht, um Viagra zu bekommen. Warum findest du das dann doch gut?
Genau, tatsächlich liegt das zum einen auch an den älteren Patienten, weil man weiß, dass die erektile Dysfunktion oder Potenzschwierigkeiten sind oft auch ein Gefäßleiden. Und selbst wenn einem die Erektion egal ist, ist es so, dass es auch so ein Warnzeichen ist, dass vielleicht man in 5 Jahren so einen Herzinfarkt bekommen kann und dass man vielleicht der Urologe nicht der unbedingt der erste Ansprechpartner ist, sondern vielleicht der Internist oder Hausarzt. Das heißt, es fehlt so ein bisschen diese Aufklärung oder Abklärung, woran liegt das Ganze. Hm. Zweitens ist es zwar durchaus ein sehr, sehr verträgliches Medikament. Man kann so ein bisschen Kopfschmerzen, ist das häufigste, oder was viele immer wundert, die Nase kann sich zu anfühlen, einfach weil auch die Gefäße in der Nase erweitert werden und nicht nur im Penis. Und sonst hat es aber eigentlich keine ganz, ganz schlimmen Nebenwirkungen, außer man kombiniert es mit ein paar Medikamentengruppen und dann kann es wirklich gefährlich werden durch so einen rasanten Blutdruckabfall. Das sind eher Herzmedikamente bei Älteren, aber bei Jüngeren, und das ist auch gar nicht so selten, kann es zum Beispiel auch durch die Kombination von Drogen und Viagra dazu so Probleme führen.
Stumpft man denn auch eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, ab, wenn man Viagra über einen längeren Zeitraum nimmt oder so?
Tatsächlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da, ich sag mal, so ein Suchteffekt entsteht, ja, und der Körper nicht mehr ohne kann. Wenn es tatsächlich Ursachen für diese Erektionsbeschwerden gibt, dann sind die natürlich auch wieder da, wenn man das Viagra weglässt, weil es bekämpft ja nicht die Ursache, sondern im Prinzip nur das Symptom. Klar, bei Jüngeren, das Ganze vielleicht eher psychogen ist, kann das schon so ein bisschen sein, dass man es dann braucht. Aber wie gesagt, ich kenne auch häufig den anderen Fall, dass das einfach so ein Anstoß ist und dass es danach dann besser klappt und man braucht es dann nicht mehr.
Viagra bleibt verschreibungspflichtig. Das hat ein Sachverständigenausschuss heute entschieden. Warum auch junge Männer potenzsteigernde Mittel nehmen und welche Nebenwirkungen das vielleicht auch haben kann, darüber habe ich mit dem Urologen Volker Wittkamp gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wenn ihr Werbung seht, ne, von Menschen, die vielleicht einen Korb in der Hand haben mit frischem Gemüse und frischem Obst, das sieht ja alles erstmal richtig schön gesund aus. Und in diesem Korb ist ganz sicher auch ein Bund mit Möhren drin, mit schönem Grün obendran. Das ist ja schon so ein Symbol für leckeres, naturnahes Gemüse direkt vom Feld. So, und jetzt kommt aber das Umweltbundesamt und sagt, Leute, das Grün am Gemüse, das ist doof. Kauft lieber Möhren, Sellerie und rote Beete ohne Grün. Am besten sollte der Handel das gar nicht mehr anbieten, sagt das Umweltbundesamt. Und darüber müssen wir sprechen, was dahinter steckt, mit Verena Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Verena, warum will das Umweltbundesamt lieber Gemüse oben ohne?
Weil das Blattgrün, das da am Gemüse dran ist, ja gar nicht für den Verzehr gedacht ist. Das ist dann nur aus optischen Gründen dran, nämlich um uns, die wir einkaufen gehen, eben genau dieses Gefühl zu geben, oh guck mal, frische Möhren mit Grün dran, toll. Und auch bei Kohlrabi und Radieschen, Knollensellerie zum Beispiel ist es ja so. Aber damit das Grün genau diesen Effekt erzielt, muss es auch wirklich frisch aussehen und nicht schlapp mit braunen Stellen oder so.
Nee, was ja auch dann einfach nicht lecker ist, muss man sagen.
Genau, und das ist eben der Punkt. Dafür braucht es einen enormen Extraaufwand in der Produktion, hat mir Anne Bieling vom Umweltbundesamt gesagt.
Also da wird ziemlich häufig kurz vor der Ernte nochmal mit Pestiziden gespritzt, damit eigentlich komplett gesundheitlich unbedenkliche Schädlinge entfernt werden, damit die Blätter wirklich ganz schön und grün und groß aussehen. Das ist natürlich ein ziemlich unnötiger Aufwand dafür, dass man die Blätter ja eigentlich gar nicht isst. Und dann kommt noch dazu, dass dann die Blätter, die ja doch sehr zart und empfindlich sind, beschädigt werden und nicht schön genug sind, dann muss es weggeschmissen werden und wird untergepflügt und wird dann überhaupt nicht mehr verwertet.
Also wir halten fest, es werden mehr Pflanzenschutzmittel in der Produktion eingesetzt, damit es schöne Blätter gibt. Und dann gibt es trotzdem Ausschuss, wenn die Blätter nicht so schön sind und die ganzen Pflanzen, die ganzen Möhren oder sonst was wird untergepflügt. Und das für irgendwie ein Produkt, was wir sowieso gar nicht essen, sondern abschneiden.
Ich muss auch sagen, ich schneide es immer sofort ab. Also wenn ich, keine Ahnung, Kohlrabi kaufe, wo da Blätter dran sind.
Genau, das ist auch besser so, Rahel, denn wenn du das Grün an den Kohlrabi oder Möhren oder Radieschen dran lässt, dann werden die ganz schnell schlapp und weich, weil nämlich das Blattgrün, das auch nach der Ernte weiter ganz viel Wasser verdunstet und das zieht es aus dem Gemüsekörper raus und der wird dann so labbrig.
Das wusste ich gar nicht. Gut, dass du es jetzt mal hier sagst. Ich mache das nämlich immer erst ab, wenn ich es dann kurz vorher irgendwie kochen will oder so. Nicht, wenn ich schon...
vorher, direkt, wenn du es gekauft hast.
Ah, okay. Könnte man dieses Grün denn noch irgendwie sonst verwerten? Also gibt es Rezepte oder so im Netz?
Ja, da gibt es eine ganze Menge Rezepte. Pesto von Möhrengrün, Selleriegrün, Kohlrabi-Blätter in der Pfanne anbraten, sowas. Mhm. Ich bin ja für sowas immer sehr aufgeschlossen. Ich habe das mal ausprobiert und war ehrlich gesagt dann nicht so überzeugt. Aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Mhm. Einige hauen diese Teile auch in Smoothies, ne, und kochen Suppen draus. Das Umweltbundesamt sagt auch, dass es eigentlich ein toller Ansatz ist, die Pflanzen komplett zu verwerten. Aber sie haben lange überlegt, ne, dass es eben nur ein kleiner Teil der Bevölkerung das macht. Und die meisten würden es einfach wegwerfen. Und daher sei es besser, das Grün gleich bei der Ernte auf den Feldern zu entfernen und in den Boden einzupflügen. Da dient es nämlich auch der Humusbildung und geht dem Nährstoffkreislauf nicht verloren. Außerdem landen so insgesamt weniger Lebensmittel in der Tonne.
Und was empfiehlt das Umweltbundesamt noch?
Es setzt sich ein für weniger strikte Handelsvorgaben zum Aussehen von Obst und Gemüse. Diese Handelsvorgaben, die der private Einzelhandel eben vorgibt, die sind nämlich viel strenger als gesetzlich eigentlich vorgeschrieben, sagt Anne Biewald.
Diese Vorgaben, die sind nicht nur ein bisschen strenger, sondern deutlich strenger. Also zum Beispiel die allgemeinen Vermarktungsnormen von der EU, die gelten ja für fast alle Gemüsearten und für sehr viele Obstarten und die geben in Bezug auf Größe oder Optik eigentlich gar nichts vor.
Also das Gesetz lässt quasi freie Hand und trotzdem will der Handel nur Gemüse und Obst von ganz bestimmter Größe und Form haben, mit makelloser Oberfläche. Und alles, was dem nicht entspricht, wird dann den ErzeugerInnen nicht abgekauft oder nur zu einem niedrigen Preis.
Ja, und da hört man ja dann auch immer wieder, dass dadurch viele Lebensmittel schon aussortiert werden, bevor sie überhaupt in den Handel kommen, oder?
Ja, genau. Obwohl das ja hochwertige Lebensmittel sind, die mit viel Aufwand angebaut und geerntet werden und deren Produktion das Klima belastet und die Umwelt. Und was das Problem noch verschärft, ist auch der sogenannte Stückpreis im Laden. Also zum Beispiel für Blumenkohl oder Kohlrabi, dass du da einen festen Preis hast. Da will der Handel dann eben nur Exemplare von ungefähr gleicher Größe, kleinere oder größere werden nicht abgenommen. Und deshalb sagt das Umweltbundesamt, ein wichtiger Schritt sei eigentlich, für alles Kilopreise einzuführen, weil dadurch große Unterschiede bei den Produkten möglich sind.
Der Handel will nur perfektes Gemüse und Obst, deshalb werden viele Lebensmittel weggeworfen. Das soll sich ändern, fordert das Umweltbundesamt und empfiehlt zum Beispiel, Gemüse ohne Blattgrün zu verkaufen. Die Infos dazu hatte Verena von Keitz aus unserem Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Anderthalb Wochen ist der Vulkanausbruch auf der Pazifikinsel Tonga jetzt her. Und der Ausbruch hat auch Auswirkungen auf Länder, die ziemlich weit weg sind. In Peru, das liegt rund 10.000 Kilometer östlich von Tonga, hat der Tsunami, der auf den Vulkanausbruch gefolgt ist, an der Küste eine schwere Ölkatastrophe verursacht, weil bei einem Tankschiff Öl ausgelaufen ist. Ja, und die Menschen in Peru, die spenden jetzt ihre Haare, um daraus dann Ölbarrieren zu machen. Da haben wir uns gefragt, wie geht das denn? Und Antworten kann uns André Thomas liefern. Der ist Friseur und hat einen Salon im Westerwald und der sammelt schon seit anderthalb Jahren die Haare und hilft damit im Kampf gegen verschmutzte Strände. Hallo André.
Hallo.
Wie sollen denn Haare gegen eine Ölpest helfen?
Haare haben eine unglaublich tolle Eigenschaft. Und zwar können die Öle und Fette sehr gut aufnehmen, weil unsere Kopfhaut ja auch Fette produziert. Und ein Kilo Haar ist in der Lage, 8 Kilo Öl zu binden.
Und wie bist du auf die Idee gekommen, die Haare deiner Kundschaft dann dafür zu sammeln?
Da muss ich gestehen, das war ursprünglich gar nicht meine Idee, sondern es läuft auf einen Franzosen zurück, der vor 2 Jahren in Corona anfing, diese tolle Eigenschaft für sich zu nutzen. Und hatte das durch Zufall rausgefunden gehabt, dass sie auch wirklich Industrieöl, mechanisches Öl, Motoröl und sowas komplett binden können. Und hat angefangen, da im ganz kleinen Bereich unten das in Boote einzulegen, in das Gewässer unten einzulegen, in den Häfen und sowas, um das für sich zu nutzen. Und den unterstützen wir von uns aus hier.
Und wie läuft das dann genau ab? Also du sammelst diese Haare und was wird dann mit den Haaren gemacht? Also wie funktioniert das dann vor Ort?
Er fing ursprünglich ganz einfach an. Er hat wirklich Haare genommen in klassische Damenstrumpfhosen eingebaut, sage ich mal, also wirklich reingestopft gehabt, hat die dann einfach ausgelegt. Jetzt mittlerweile ist das ein bisschen professioneller, ein bisschen größer und alles. Er hat da feste Formen dafür. Wollte damals auch gar nicht groß Unterstützung, weil es ein Ein-Mann-Unternehmen ist. Und jetzt ist es natürlich so, dass er auch viel Feedback bekommen hat von anderen Friseuren, sei es in Frankreich, in Europa insgesamt und so. Und da hat sich jetzt hier in Deutschland auch eine Firma gegründet gehabt, die ihn unterstützt halt und wo wir dann die Haare runterschicken. Die werden gesammelt in verschiedenen Salons und dann LKW-weise darunter gekarrt.
Aber wo werden die dann sozusagen befestigt oder eingelegt? Also wie muss ich mir das dann vorstellen? Sind die dann im Meer, am Strand, in den Schiffen oder wo genau?
Nee, tatsächlich einfach im Wasser. Teilweise in den Booten oder in den Schiffen selbst, im Motor. Motorraum selbst, um da schon mal möglichst viel Öl abzufangen, bevor es überhaupt ins Wasser kommt. Und ansonsten wird das einfach nur meistens am Ufergebiet angesetzt, damit, wenn das Öl da anschwimmt, einfach alle Paare, die einem da als Barriere dienen, komplett das Öl, was als Ölfilm auf dem Wasser drauf ist, abgeschöpft wird und damit quasi in dem Haarsack gebunden wird.
Ah.
Die sind auch 8-mal wieder reinigbar. Das heißt, er sammelt die Dinger auch wieder aus dem Wasser raus, schneidet den Sack auf, reinigt die Haare in einer speziellen Form und kann die ganzen 8-mal insgesamt wiederverwenden.
Crazy. Hast du, ganz ehrlich jetzt mal gerade, André, ne, hast du dann doch auch manchmal den Reflex, doch ein bisschen mehr abzuschneiden, weil du dir denkst, ist ja für einen guten Zweck.
Ist eine gute Einstellung, ja. Aber allerdings, wir schneiden schon so viel Haare ab, dass ich den einzelnen Kunden deswegen jetzt nicht von seiner Haarpracht befreien muss, nur damit da jetzt ein bisschen weniger Öl drin ist. Nein, also wir haben ein recht großes Unternehmen hier und wir kriegen da schon viel Haare zusammen, muss ich sagen. Ohne, dass ich jetzt einen mutwilligen Kurzhaarschnitt verpassen muss.
Okay, gut. Das ist beruhigend, auch für alle potenziellen neuen Kundinnen und Kunden bei dir. Was hättest du denn sonst mit den Haaren gemacht?
Ja gut, ich sage mal, in den letzten 20, 30 Jahren haben Haare beim Friseur keinen effektiven Nutzen mehr, außer für die Mülltonne tatsächlich. Hm. Anno Tobak wurde es mal für Schokolade, Brot oder sonstiges verwendet. Das ist aber auch schon lange, lange her. Von daher gibt es bei Friseurhaaren, außer wenn ich jetzt über 25 cm Länge komme, um die an Krebstherapiepatienten zu spenden, habe ich keinen Nutzen davon.
Wie Haare gegen eine Ölpest helfen können. Darüber habe ich gesprochen mit Friseur André Thomas aus dem Westerwald.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fight Club, der Film, ne? Also mit Edward Norton und Brad Pitt in der Hauptrolle. Ihr wisst, wovon ich rede. Hat Kultstatus. Es geht um Spaß an Prügeleien und wer man eigentlich ist und ob man sich an Regeln hält. Der Film ist von 1999 und mehr als 20 Jahre später ist er jetzt auch in China angekommen, allerdings mit einem anderen Ende. Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team weiß mehr. Verena, wie muss ich mir das vorstellen?
Also in der Version, die der Streamingdienst Tencent für China zur Verfügung gestellt hat, da ist anders als im Original eben nicht zu sehen, wie Edward Norton als Tyler mit Helena Bonham Carter in einem Hochhaus mit Glasfassade steht, Hand in Hand, und beide schauen zu, wie um sie herum Bankenhochhäuser explodieren, sondern stattdessen wird der Bildschirm schwarz an dieser Stelle und auf dem steht dann ein Text, das berichtet unter anderem der britische Guardian.
Und was steht dann da?
Da wird einfach ein anderes Ende erzählt, nämlich, dass die Polizei habe verhindern können, dass die Bomben explodieren, weil sie den Plan durchschaut und alle Kriminellen festgenommen habe. Und dann wird sogar noch ein Blick in die Zukunft geworfen. Es soll weiter heißen, nach dem Gerichtsverfahren wurde Tyler in eine Psychiatrie geschickt und noch ein paar Jahre später, er wurde 2012 aus dem Krankenhaus entlassen. Nach Ansicht vieler Fans verdreht natürlich dieses Ende die Aussage des Films total ins Gegenteil. Also am Ende nicht Anarchie, sondern alles kommt richtig schön in Ordnung. Und auch viele chinesische Filmfans sind richtig sauer und haben am Wochenende im Netz ihren Ärger über die Veränderung des Films geäußert.
Weiß man denn, wer sich das andere Ende ausgedacht hat?
Nein, das ist nicht klar. Also Tencent, der Streamingdienst, hat sich dazu nicht geäußert. Und ob die chinesischen Behörden das jetzt so wollten und vielleicht selber gemacht haben oder ob der Streamingdienst von selbst das entsprechend angepasst hat, das ist nicht klar, um den Film nach China zu bringen. Mich erinnert diese Sache, ehrlich gesagt, als ich das gehört habe, irgendwie an mein eigenes, ich sag mal, 10-jähriges Ich. Ich hatte nämlich damals ein Buch mit verschiedenen Kurzgeschichten über Pferde. Und eine von diesen Kurzgeschichten, die endete tragisch, da hatte sich ein Rennpferd das Bein gebrochen und wurde deshalb erschossen. Das fand ich total bescheuert und da habe ich mir ein Filzstift genommen, den letzten Absatz durchgestrichen und ein anderes Ende reingeschrieben nach dem Motto, das Pferd wurde versorgt und geheilt und lebte fröhlich weiter.
Ich finde das ganz persönlich auch ein schöneres und ein besseres Ende, Verena. Warum das Ende eines Hollywood-Films, des Hollywood-Films Fight Club, um genau zu sein, für den chinesischen Markt verändert worden ist, die Infos hatte Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.